bio essen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Leif Aritz. Das hier geht alle Hessen an. Als Errungenschaft des Naturschutzes gibt es immer mehr Wölfe in Deutschland und damit auch in Hessen. Dadurch können aber auch Weidetiere bedroht sein. Spannende Frage ist, was tun? Es gibt neue, sehr innovative Möglichkeiten, Herden zu schützen. Die Uni Gießen erforscht das Ganze. Da frage ich mal nach. Und dazu habe ich mir auch noch jemand hier ans Mikrofon geholt, der aus der Praxis kommt. Ein Mann, den ich mal nach seinen Erfahrungen auf der Weide löchern möchte. In dieser Show sind also zwei am Mikrofon, die mit dem Wolf zu tun haben. Luisa Traut von der Uni Gießen und Hans Trumpfeller vom Ziegenbetrieb Weiße Hube in Mommert. Und die beiden sind jetzt hier. Hallo Luisa, hallo Hans.
Hallo, schönen guten Morgen.
So, jetzt bin ich ja mal gespannt, mit zwei Profis, die sozusagen mit dem Wolf regelmäßig zu tun haben. Luisa, fangen wir doch mal mit dir an, Ladies First. Wie bist denn du auf die Idee gekommen, mit Duftstoffen bei Wölfen zu forschen?
Tatsächlich war das schon während meines Studiums. Da habe ich eine Vorlesung gehört über die biologische biologischen Pflanzenschutz von Insekten. Und dachte mir, naja, wenn man Insekten vergrämen kann, dann geht das vielleicht auch mit dem Wolf. Und dann bin ich in den Wildpark gegangen und habe es einfach mal getestet.
Ist faszinierend. Also das Erste, wo ich mal dran denken musste, jetzt bin ich da nicht so weit drin wie ihr, war, dass mir mal ein Winzer erklärt hat, er muss bestimmte Pflanzen am Ende von seinen ganzen Reblinien da pflanzen, dann bleiben die Trauben okay. Und sofort habe ich gedacht, ah, clever, nur für einen anderen Anwendungsfall. Und schon ist man wahrscheinlich bei deiner Idee gelandet. Jetzt...
Ja, so ähnlich, genau.
Was sind denn das für Stoffe, mit denen du da arbeitest?
Ich arbeite alles mit Naturstoffen. Das sind Pheromone und sekundäre Pflanzenstoffe, mit denen ich da versuche, die Wölfe davon fernzuhalten, auf eine Weide zu gehen.
Das klingt jetzt sehr, 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 sehr fachspezifisch. Was sind Pheromone und das andere genauso für den Normalo?
Pheromone sind nichts anderes als Botenstoffe, die eigentlich innerartlich dafür sorgen, dass die Tiere miteinander kommunizieren können. Mhm. Und sekundäre Pflanzenstoffe bedeutet einfach nur, das sind Stoffe, die die Pflanze zwar bildet, aber nicht braucht zum Überleben. Wie zum Beispiel Blütendüfte oder diese Grünblattdüfte. Das ist das, was man zum Beispiel riecht, wenn man Gras mäht oder solche Dinge.
Ah, dieser angenehme Duft, wenn du weißt, da hat gerade der Nachbar mal eben den Rasen hübsch gemacht.
Genau, zum Beispiel.
Okay, wie wirken die denn?
Vermitteln dem Wolf Gefahr, beziehungsweise wir gehen davon aus, dass das der Grund ist, dass wir eine Vergrämungsleistung sehen. Mhm. Und dementsprechend denkt der Wolf, hier bleibe ich lieber weg. Der Wolf ist ja als Makrosmatiker, also als Nasentier, auf seinen... Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös.
Alles gut, alles gut. Aber du, es ist ein spannendes Thema und da darf man ruhig auch mal ein bisschen Herzklopfen haben.
Genau, also es geht darum, der Wolf ist ja darauf angewiesen, sehr gut zu riechen, weil das eben seinen Jagderfolg verbessert. Dementsprechend alles, was irgendwie seine nasalen Bereiche entweder reizt oder ihm sagt, hier sollte ich lieber nicht hingehen, das vermeidet er auch in der Regel. Außerdem muss man sagen, dass wir in Deutschland genug Wild im Wald haben, sodass wir ihn eigentlich nur von den Weiden ablenken müssen, dass es für ihn einfacher ist, in den Wald zu gehen, anstatt auf unsere Weiden.
Okay, ist das so ähnlich wie ich? Also weißt du, wenn ich mit der Rolltreppe in einem Kaufhaus fahre und vor mir ist entweder ein Mann mit einem komischen Rasierwasser oder eine Dame mit einem für mich etwas strengen Parfum, halte ich lieber Abstand. Ist das so vergleichbar in der Welt der Wölfe und in der Welt von mir auf der Rolltreppe im Kaufhaus?
Ja, so ähnlich, so könnte man es eigentlich sagen.
Okay.
Dass man eben sagt, hier gefällt mir irgendwas nicht, hier rieche ich was, das, wie gesagt, vermittelt mir zum Beispiel Gefahr und deswegen bleibe ich da lieber erstmal weg.
Okay, wie kam es dann zu dem Forschungsprojekt Lupus Repell?
Das war tatsächlich so, nachdem ich im Wildpark war und einfach mal ausprobiert habe, ob das überhaupt eine Chance gibt, mit Düften Wölfe zu vergrämen, weil Wölfe eben sehr intelligente Tiere sind, habe ich meine Masterarbeit darüber schreiben können. Und als ich meinen Master vorgetragen habe, saß dann Professor von der Uni Gießen, von dem ich auch nichts wusste. Und der hat dann gesagt, das Projekt ist so toll, hast du nicht Lust, zu uns zu kommen und es weiterzuführen.
Ist ja witzig. Also wirklich eigentlich nahezu Zufall, dass das jetzt draus geworden ist aus der Masterarbeit?
Ja, könnte man so sagen.
Ist denn dieser Professor jetzt der einzige Projektpartner oder hast du noch mehr Menschen ins Boot geholt?
Nein, tatsächlich sind wir relativ viele. Wir haben eine sogenannte operationelle Gruppe gegründet. Das Ganze ist nämlich unterstützt von EIP Agri. Das ist die Europäische Innovationspatenschaft, wo auch der Hans zum Beispiel mit drin ist, der eben heute hier ist. Da haben wir drei hessische Weidetierhalter mit im Boot, wo ich eben meine Stoffe nicht nur an den Wölfen, sondern auch an den Weidetieren teste. Zwei hessische Wildparks und natürlich den Rückhalt von der Universität. Das ist die Professur für ökologischen Landbau und die Bodenkunde.
Meine Güte, hast wirklich eine ganze Menge Leute begeistern können, dass die damit dir an einem Strang ziehen. Wie ist das Ganze jetzt aufgebaut? Wie arbeitet ihr?
Also zunächst haben wir das Ganze in zwei Teile gesplittet. Einmal eben die Arbeit mit dem Wolf selber und die Arbeit mit den Weidetieren. Das bedeutet, zunächst war das alles sehr experimentell. Ich habe natürlich die Erfahrung aus meiner Masterarbeit gehabt und bin dann aber eben wieder in den Wildpark gegangen und habe da Fraßversuche gemacht und habe eben ganz verschiedene Stoffe getestet, Einzelstoffe, aber auch Bouquets. Das bedeutet verschiedene Stoffe zusammen gemischt in verschiedenen Konzentrationen und eben erstmal geschaut, wie reagieren die Wölfe da drauf und kann ich die Wölfe davon abhalten, eben Fraß aufzunehmen durch meine Stoffe. Im Anschluss habe ich dann eben versucht, in dem Gehege, also in ihrem eigenen Lebensraum, die Wölfe davon abzuhalten, einen bestimmten Teil von dem Gehege zu betreten.
Klingt alles total nachvollziehbar, so einfach. Frage ich mich, warum ist da noch nicht vorher jemand drauf gekommen? Einfach mal so.
Tatsächlich ist es einfach nur Glück, dass ich was gefunden habe, weil ich würde sagen, ich bin eine relativ hartnäckige Person und ich habe mittlerweile schon über 300 Duftstoffe getestet. Ganz am Anfang, als ich noch Studentin war, hat man natürlich auch nicht so viel Geld. Und da habe ich tatsächlich so angefangen, dass ich einfach Hundehalter gefragt habe, ich habe Tierärzte gefragt, ich habe im Tierheim angerufen, gibt es was, was eure Tiere nicht mögen? Und da wirkt wirklich alles dabei, von ätherischen Ölen über irgendwelche Weichspüler tatsächlich oder auch das berühmte Autan, was jeder kennt, gegen Insekten.
Ah, richtig. Also ich liebe es, weil die Mücken dann halt wegbleiben. Jetzt so langsam, okay, begreife ich, was das mit den Duftstoffen auf sich hat. Wo und wie hast denn du diese Stoffe tatsächlich an Wölfen getestet? Also bist du wirklich ins Auge des Sturms gegangen und hast geguckt, da ist ein Wolf, mal gucken, ob der mir vom Leib bleibt?
Nicht ganz. Also wie gesagt, wir haben das bis jetzt ausschließlich bei Gehegewölfen getestet. Das war in der alten Fasanerie in Hanau und im Wildtierpark Edersee. Und ja, tatsächlich bin ich da dann relativ nah bei den Tieren, muss ich ja auch, um eben zu schauen, wie die Tiere darauf reagieren. Das bedeutet, ich habe immer den Tieren zwei Möglichkeiten gegeben, zum Beispiel beim Fraß, das gleiche Fraßmittel. Auf der einen Seite habe ich keinen Duft angelegt, auf der anderen Seite schon und dann eben erst mal geschaut, okay, fressen sie trotzdem noch, auch wenn meine Düfte dort sind oder eben nicht.
Sehr spannend. Höchste Zeit, mal den Mann aus der Praxis zu fragen. Hans, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer wenn du sowas kriegst aus der Hochschule, denkt man ja erstmal, okay, sind die Theoretiker, die haben das zweimal getestet. Wird das so wirklich funktionieren? Gibt es denn überhaupt schon Wölfe bei dir im Odenwald?
Es gibt Gott sei Dank noch keine Wölfe, die bei uns sesshaft sind. Es streifen immer wieder welche durch. Die machen mal einen Riss, meistens an Wildtieren, wo dann festgestellt wird, es sind auch vereinzelt jetzt schon Schafe und Ziegen zum Opfer gefallen, aber Gott sei Dank noch nicht bei mir. Muss aber auch an dieser Stelle erklären, im Odenwald wird noch nicht gezäunt, so wie es wolfsüblich wäre oder sein sollte. Und ich glaube auch, dass die Mehrzahl der Odenwälder Weidetierhalter, bevor sie diese Zäunung machen, die die Leute oder die Wissenschaftler da als wolfssicher angeben, hören sie lieber mit der Weidehaltung auf.
Oh, das klingt nicht so schön. Aber lassen wir gerade zurückgehen. Wenn man unabhängig von Duftstoffen oder von Zäunen jetzt mal sich alleine fragt, wie gefährlich ist denn diese Tatsache, dass Wölfe wiederkommen für deinen Betrieb?
Es ist gefährlich, weil also ich sehe das besonders bei meinen Mutterkühen. Ich sehe nicht so schlimm die Sache, dass also hier Tiere gerissen werden. Ich würde so eine Ziege jedes Jahr opfern, wenn der Wolf da nicht mehr zu mir kommen würde, einfach vom Wert her oder so. Aber die Herde ist dann total durcheinander, weil die kennt ja den Wolf als solches überhaupt nicht, anders wie den Karpaten oder sowas, wo der Wolf für die Nutztiere gang und gäbe ist. Die sind dann total zerstört. Man kann die Herde nicht mehr führen. Man kann sie nicht mehr auf der Weide lassen. Sie sind, ich habe das schon mehrmals gesehen oder auch gehört, dass also die Tiere dann ganz kein Vertrauen mehr zu uns als als Halter haben und überhaupt nicht mehr führig sind. Also man muss ja auch die Weidetier Herde, man muss die an sich gewöhnen, die müssen Zutrauen zu mir haben, die müssen wissen, ich bringe ihnen Futter im Notfall, ich bringe ihnen Wasser, zu mir können sie kommen, wenn sie auf eine neue Weide kommen. Und dieses Vertrauen zu uns oder zum Halter, das ist dann total gestört und das ist das Problem. Man hat also öfter Ausbrüche der Tiere und dort ist das größte Manko, ich weiß nicht, ob man das jetzt erzählen wolle oder später, die finanzielle Absicherung für uns als Weidetierhalter, die ist total schlecht.
Okay, lass uns gerade noch mal ein Schrittchen zurückgehen. Du hast schon gesagt, dass du Kühe hast. Wenn ich richtig den Überblick habe, hast du aber noch mehr, nämlich auch Ziegen und Hühner.
Ich habe sowohl Ziegen als auch Hühner, alles auf Weidetierhaltung. Als Biobetrieb ist das ja gang und gäbe. In den harten Wintermonaten sind die Ziegen sowie auch die Kühe natürlich im Stall. Aber circa 9 bis 10 Monate sind die draußen und die Hühner sind komplett draußen. Also die werden dem Wolf dann komplett ausgeliefert. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass der Wolf jetzt als Hühnerjäger hier auftritt. Das ist auch der Schadenfleisch nicht ganz so schwer. Aber ja, es belastet schon. Es belastet, wenn man über Nacht zu Hause sitzt und sich überlegt, was ist jetzt bei meinen Tieren? Wo geht hier eine Gefahr aus? Gefahr fürs Leben dieser Tiere, zumindest für die Führigkeit, ob die Tiere am nächsten Morgen noch da sind, wenn ich wieder rauskomme. Oder ob sie irgendwo hingelaufen sind vor Angst, weil sie irgendwie durcheinander gebracht wurden.
Ah, okay, das kann auch sein. Also es müssen nicht alle gerissen werden, sondern sie sausen
Nee.
einfach weg, weil sie nicht mehr wissen, was
Genau.
passiert da gerade. Sag mal, du hast gerade schon erwähnt, es gibt ja Schutzmaßnahmen, gängige Maßnahmen, so vermeintlich eine Herde zu schützen. Die Zäune, Elektrozäune meines Wissens gibt's ja, aber es gibt auch noch Schutzhunde. Was hältst du von den beiden Dingen als Praktiker?
Also von Schutzhunden halte ich jetzt nicht viel, weil diese Tiere sollten ja nicht an den Menschen gewöhnt werden und müssen bei den Schafen oder so weiter oder bei den Ziegen oder bei den Kühen aufwachsen. Und diese Hunde sind, ich denke mal jetzt an einen Kangal oder ähnliches, das sind schon irgendwo auch gefährliche Tiere. Sie sollen ja den Wolf bekämpfen. Und ich glaube also, dass die Bevölkerung, die Gesellschaft um uns herum mit diesen Hunden nicht zurechtkommt. Ich habe also schon mehr gehört, dass Übergriffe von diesen Hunden auf kleinere Hunde, die aus Versehen oder bewusst in diese Gehege gekommen sind, die dann diese Hunde töten. Zumal auch die Haltung dieser Hunde sehr, sehr teuer ist. Weitaus teurer bald wie der Zaunbau, weil der Hund. Der frisst ja jetzt mal, der frisst kein Gras. Also ich schütze zum Beispiel meine Hühner mit Ziegen, die ich in dem Schlag, also auf der Weide halte. Oder man hört auch von Eseln, man hört auch von Lamas oder Alpakas oder so ähnliches. Aber das sind alles Grasfresser. Die kann ich da gut dazustellen. Der Esel würde wiehern oder der Esel ist auch ein Stück weit wehrhaft. Aber der Hund, der ist allein das Hundefutter, das ich brauche für diesen Hund, der also auch hier körperlich überfit sein muss, beziffert sich irgendwo auf 7.000 bis 8.000 Euro im Jahr.
Oh, das ist
Und das
nicht
ist ja
wenig.
auch ein Geld, das man braucht.
Allerdings, ja. Lass uns gerade noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich finde es spannend, dass im Grunde genommen du so Bodyguards mit auf die Weide gibst für die anderen Tiere, die dann so aufpassen. Ich bin nur ein bisschen in die Hundewelt eingetaucht. Wenn du mit Hunden arbeitest, jetzt musst du mir sagen, ob das richtig oder falsch ist, brauchst du auch im Grunde genommen eine Tagschicht und eine Nachtschicht. Also ein Taghund und ein Nachthund. Stimmt das?
Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Da kenne ich mich nicht aus, weil ich hoffe, dass ich niemals einen Schutzhund brauche.
Okay, also im Grunde genommen,
Ich
es
kümmere
heißt
mich auch um
so.
das Thema nicht. Also wenn das so weit kommen würde, höre ich lieber auf mit der Weiterhaltung.
Okay, alles klar. Was hat denn dich jetzt bewogen, bei diesem Projekt von der Luisa und von der Uni Gießen als Praxispartner mitzumachen?
Ich bin nicht gerade froh, dass der Wolf jetzt kommt, aber wir werden den Wolf auch nicht verhindern und der eiserne Vorhang ist offen. Der Wolf wird hier ein Teil unseres Wildlebens werden in Zukunft, egal ob wir ihn bejagen oder nicht. Und ich finde, die Arbeit, die du hast, einen wolfsicheren Zaun zu bauen, den ich selbst als unmöglich finde, den überhaupt zu bauen, den zu kreieren, weitaus schwerer, wie wenn man wirklich mit Duftstoffen und Pheromonen, ich habe ja ihr zugeschaut bei den Feldarbeiten, wenn man hier was finden würde, das wäre ja, würde die Sache viel, viel leichter machen. Das wäre so ähnlich wie eine rote Ampel, die den Verkehr regelt. Wenn man hier wirklich Dispenser raushängen könnte, könnte man sagen, hier, Wolf, hier hast du nichts verloren. Das wäre, ja, Nobelpreisträchtig wäre sowas.
Na, gucken wir mal. Du, dann machen wir den nächsten Podcast spätestens mit Luisa. Ich stelle mir gerade das Bild sehr lustig vor, wenn wir demnächst keine Ampeln mehr haben, sondern nur noch erstmal an der Kreuzung schnuppern müssen, ob wir gerade fahren
Ja,
dürfen
das
oder
ist
nicht.
ähnlich.
Aber es würde so funktionieren,
Vielleicht besser wie die Ampel.
ne? Luisa, nochmal zurück zu dir. Jetzt fängt ja so langsam der zweite Projektteil an. Also das erste war ja mal die Identifikation von den wirksamen Duftstoffen. Hast du uns vorhin erklärt, wie man das so macht. Und jetzt geht es ja um die Anwendung im landwirtschaftlichen Betrieb und dass du wirklich testest. Wie genau wird das abgehen? Also wo findet das statt? Wo planst du das jetzt?
Genau, also wir haben mit dem Hans und den beiden anderen hessischen Weidetierhaltern eben drei Praktika an der Hand. Einmal, wo ich Ziegen teste, Rinder und Schafe, weil, wie der Hans vorhin schon gesagt hat, ist es ja auch schwierig, wenn man die Tiere nicht mehr lenken könnte. Es hätte ja sein können, dass die Tiere auf die Duftstoffe auch reagieren, die Weidetiere, und dann eben unruhig werden oder im schlimmsten Fall aufhören zu fressen oder verlammen oder solche Dinge. Und eben, um das auszuschließen, bin ich dabei, das Ganze noch an den Weidetieren zu testen.
Also im Grunde genommen ist das wirklich so eine Herausforderung, dass du einen Stoff findest, den wirklich nur die Wölfe, ich sag mal, nicht so prickelnd finden.
Genau, beziehungsweise ist es so, selbst wenn jetzt rausgekommen wäre, dass zum Beispiel die Schafe oder die Ziegen den Duft erstmal nicht so gut finden, könnte es ja auch sein, dass sie sich nach ein paar Tagen eben dran gewöhnt haben. Deswegen habe ich zum einen einmal Fraßversuche gemacht und zum anderen eben auch geschaut, wie die Tiere sich auf der Weide verhalten, habe die Tiere mit GPS-Trackern ausgestattet, dann anschließend meine Düfte angehängt und geschaut, ob sie zum Beispiel auch diesen Bereich, wo ich den Duft habe, meide, weil das würde ja dann auch die Weide verkleinern. Das wäre aber auch was, was man eben wissen müsste.
Also sehr spannend. Du nutzt im Grunde genommen wirklich Hightech, alle Segnungen der Technik, die wir heute haben, um aber wieder was rauszufinden, was eigentlich sehr natürlich ist.
Ja, genau, könnte man so sagen.
Finde ich hochinteressant. Hans, was ist denn jetzt ganz genau deine Aufgabe bei diesem Projekt von Luisa?
Ja, vor allem die Zurverfügungstellung der Tiere, der Weidetiere. Wir haben also das bei den Ziegen ausprobiert in erster Linie. Ziegen sind ja sehr, sehr neugierig. Die sind reagieren viel schneller als eine Kuh. Eine Kuh ist relativ gechillt. Die hat ja auch irgendwo nichts zu befürchten in der momentanen Wildnis oder Fauna, die uns draußen zur Verfügung steht. Die Ziege ist da schon etwas hellhöriger, sie ist neugierig. Und wir haben also Luisa hat diese Dispenser rund um die Weide aufgestellt und man hat die Weide eine bestimmte Größe gemacht, dass also auch die Tiere überall hinlaufen sollten oder müssen. Und dann haben wir geschaut, ob es in gewisse Ecken, wo gewisse Dispenser mit einem gewissen Duftstoff stehen, halt eben weniger gerne hingehen und so weiter. Du hast das, glaube ich, auch mit GPS und mit Nachtsichtkameras und so weiter, das alles aufgenommen, so dass praktisch die Herde komplett die ganze Tag komplett beobachtet wurde. Ja, aber wie es genau ausgegangen ist, weiß ich nicht. Müssen Sie die Luisa fragen.
Mache ich gleich auch. Wenn ich jetzt nochmal zu dir zurückkomme, sitzt du dann auch mal neugierig in der Nähe von den Weiden und linst mal so ein bisschen, was da so passiert?
Ja und nein. Also wir haben das bei den einjährigen Ziegen, die also bei uns nochmal ein Sabbatjahr genießen, probiert. Und wie gesagt, die sind sehr neugierig, die sind auf uns gezogen oder auf den Mensch gezogen. Also wenn du da dich irgendwo verstecken, musst du dich so verstecken, dass sie dich nicht sehen, sonst sind sie sowieso bei dir, ne? Weil sie was erwarten von den Menschen.
Ah,
Das ist ja
okay.
das, wie wir die auf uns gezogen haben, damit sie nicht weglaufen. Also um das nicht zu, ja, nicht zu. Den Test unmöglich zu machen, bleibe ich da lieber weg. Ja, ich habe schon mal so ein bisschen um die Ecke gelunzt, so versucht, weil man ist ja neugierig. Ich habe aber auch der Luisa gesagt, wenn auf deinen Nachtkameras oder deinen Wildkameras irgendwas ist, was also hier nicht hingehört, Was heißt Marderhund, also nicht etwas, was gefährlich ist jetzt. Es gibt ja so viele Wildtiere, Waschbär oder was man noch nicht mit dem Auge gesehen hat und dann auf einmal auffällt, hoppla, das siehst du, das ist ja auch da. Also wie zum Beispiel auch dieser Goldschakal, der jetzt irgendwo kommen soll, demnächst aus Südosten Europa irgendwo zu uns. Wenn sowas irgendwo auftaucht, das würde ich schon gern wissen. Also einfach nur, um zu sehen, was treibt sich denn über Nacht alles um meine Tiere oder um diese Weiden herum.
Also sehr
Also bin
clever.
ich schon sehr neugierig.
Ja, super, dass du Luisa hingesetzt hast und dass sie das alles aufzeichnet. Luisa, du hast ja schon einige Erfahrungen gemacht. Für wie wirksam schätzt du deine Methode ein?
Ja, dazu muss man sagen, wie ich vorhin schon erwähnt habe, wir sind bis jetzt ausschließlich bei in Gefangenschaft lebenden Tieren gewesen, in Gefangenschaft lebenden Wölfen, die auch in Gefangenschaft geboren wurden. Dementsprechend kann ich dazu noch nicht so viel sagen. Wir haben, denke ich, sehr, sehr spannende Ergebnisse, aber als nächstes müssen wir einfach ins Freiland gehen und müssen eben schauen, ob die freien Artgenossen genauso reagieren und wir die gleichen Erfahrungen machen können wie eben im Gehege. Was mir noch wichtig wäre zu erwähnen, weil du vorhin gefragt hast, was der Hans für eine Aufgabe hat. Natürlich ist es für mich auch unheimlich wichtig, eng mit den Praktikern zusammenzuarbeiten, weil wir auch möchten, dass das Ganze praktikabel ist in der Anwendung. Uns ist eben wichtig, dass es nicht unendlich viel Mehraufwand ist für den Weidetierhalter. Es bringt ja nichts, wenn wir ein tolles System entwickeln würden. Das würde aber nie in die Anwendung kommen, weil es einfach viel zu aufwendig ist oder zu teuer oder der Umwelt schadet.
Kann ich verstehen. Jetzt denkst du auch schon wahrscheinlich ein bisschen voraus. Wann wird es denn die ersten praxisreifen Produkte für die Landwirte zu kaufen geben?
Das ist eine gute Frage. Das kann ich so nicht beantworten. Wir sind ja ein Forschungsinstitut und uns interessiert einfach, funktioniert und wenn ja, mit welchen Duftstoffen funktioniert. Aber eine kommerzielle Vertreibung habe ich persönlich jetzt erstmal nicht im Sinn.
Also müsste dann jemand gucken, was man damit so macht. Vielleicht macht es auch dann nur die ersten Landwirte so auf Basis deiner Erfahrungen. Also ich bin sehr gespannt. Finde ich ein spannendes Projekt von euch beiden. Und ich hätte große Lust drauf, immer mal zu erfahren, wie es so weitergeht. Oder wenn ihr spannende Dinge erlebt oder wenn ihr auf den Kameras irgendwas findet, was da vielleicht noch gar nicht erwartet worden ist. Machen wir eine neue Podcast-Folge?
Sehr gerne.
Sehr schön.
Bin immer dabei.
Spannendes Thema. Luisa Traut von der Uni Gießen und Hans Trumpfeller vom Ziegenbetrieb Weiße Hube in Mommert. Also nochmal zusammengefasst, was wir da gerade so alles gehört haben. Der Wolf als Errungenschaft des Naturschutzes führt zu großer Sorge bei Landwirten, weil er die Weidetiere bedroht, insbesondere Schafe und Ziegen. Aber haben wir gerade gehört, auch die Kühe, Hühner eventuell auch, es sei denn, die haben Bodyguard mit auf der Weide. Was das ist, hat der Hans uns erzählt. Wenn du es nochmal hören willst, spul einfach nochmal ein bisschen zurück. Im Ökolandbau gibt es eine Weidepflicht für Wiederkäuer. Das heißt, insbesondere Ökolandwirte haben natürlich ein Interesse an einem wirksamen und machbaren Herdenschutz. Herdenschutz mit Schutzhunden und Elektrozäunen ist teuer, muss man nämlich das Futter alles noch bezahlen und es ist auch ziemlich aufwendig. Und Lupus Repell hat ein weltweit einmaliges Konzept mit Duftstoffen zur Wolfsvertreibung entwickelt. Sehr spannende Idee. Das Konzept ist kostengünstig, ist einfach anwendbar und auch in unwegsamem Gelände oder zum Beispiel bei Wanderschäfereien einsetzbar. Also derzeit probieren verschiedene Betriebe das Ganze aus. Spannend, oder? So, und jetzt bist du dran da draußen. Dein Themenwunsch bitte unbedingt an uns schicken. Wenn du von Menschen hörst wie Luisa, die Dinge mal anders angehen, mal anders denken, warum sollen wir da nicht einen Podcast drüber machen? Einfach in den Shownotes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage herschicken. Ich bin gespannt, was du alles wissen möchtest. Hier im Podcast hörst du Menschen aus Landwirtschaft, Verarbeitung und Vermarktung mit einem extrem breiten Wissen aus der Praxis. Die wirst du alle kennenlernen und wirst deren Perspektive hören, mit individuellen Erfahrungen und mit einer ganz persönlichen Geschichte. Also quasi eine Reise vom Acker bis zu deinem Teller. Und weitere Folgen und Informationen rund ums Thema findest du auf www.ökomodellland-hessen.de. Und unbedingt bitte diesen Podcast abonnieren. Geht mit einem Klick beim Streamingdienst deiner Wahl. Das können Spotify oder Apple Podcasts sein.